Bruder Heller sprach am 27. April 1969 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema die Urschöpfung.
Meine Brüder und Schwestern, ihr lieben Freunde und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen über die Urschöpfung der Welt, über ihren Fall und über ihre Wiederherstellung. Ein so gewaltiges Thema kann natürlich nur in einigen Leitlinien dargestellt werden. Und ich will versuchen, einen Blick zu geben in das innere Gefüge, das die Gesamtbibel, das Wort Gottes, über diese großen Probleme, über die die Schöpfung nachsinnt und deren die Völker nicht Herr und Meister werden können, fügt und läuft. Ich lese zu Anfang ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief, das uns gleich hineinführt in das innere Wesen des Problems. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 6, steht geschrieben. Da ist die Rede davon, wer ein Aufseher, ein Episkopos werden soll in einer Gemeinde. Und diese Aufseher hatten die Aufgabe, darauf zu sehen, dass alles bei den Zusammenkünften in Ordnung sei, dass die Ermahnung und die Seelsorge und die Wortverkündigung und alle die Dinge, die zu einer Urgemeinde gehörten, in göttlichen, normalen Linien liefen. Und nun wird gesagt, wer ein solcher Aufseher werden will, wer danach trachtet, dem Herrn zu dienen, der begehrt ein schönes Werk. Aber ein Aufseher, ein Episkopos, das heißt wörtlich, darauf sehen. Ein Aufseher muss sein, und jetzt kommen eine Anzahl von Anweisungen, die uns vielleicht erstaunen werden, dass so strenge Maßstäbe angelegt wurden an einen Mann, der einen Aufseherdienst. Dazu gehörte auch die äußere Ordnung, dazu gehörte auch in gewissem Sinn die Wortverkündigung, die Seelsorge und so weiter. Ein Aufseher muss untadelig sein. Das heißt, man darf ihm nicht Dinge vorwerfen. Er darf nicht unter einem Tadel stehen, der berechtigt ist. Eines Weibes Mann, das ist im Urtext betont, weil in der damaligen Zeit noch Einzelfälle von Mehrehen, von Polygamie vorkamen. Ein Aufseher muss eines Weibes Mann sein, darf nur eine Frau haben. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit oder im Gehorsam hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie kann er die Gemeinde Gottes besorgen? Jetzt kommt's. Nicht ein Neuling, also kein neubekehrter Mensch, der heute zum Glauben kommt und in 3 Wochen schon alle möglichen Dienste und Ämter bekommt. Das geht nicht. Der Grund: auf dass er nicht, nachdem er sich aufgebläht hat, hochmütig geworden ist, aufgeblasen, was bin ich, wie habt ihr so gehört, ich bin der führende Mann, aufgebläht, er in das Gericht des Teufels verfallen oder es ihm genauso gehe wie dem Teufel, der sich aufgebläht hat und dadurch ins Gericht verfiel. So steht geschrieben, 1. Timotheus 3, Vers 6. Und wir haben eben gesungen, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Die heutige Welt, auch christliche Kreise, wollen davon nichts mehr wissen. Aber die Schrift lehrt das, leuchtet damit hinein in das tiefste und letzte Geheimnis. Warum ist auf dieser Erde so viel Elend, so viel Herzeleid, so viel Sünde und Schande, so viel Verbrechen, so viel Not, so viel Gräuel und Scheuen? Wie kommt das, dass das so ist? Dieses Wort führt uns hinein in dieses Geheimnis. Und deshalb habe ich es zuerst gelesen und es gesagt, klipp und klar, und das will ich euch mit einigen Strichen zeichnen in der Schrift, klipp und klar, dass der Teufel ein strahlendes Geschöpf, das schönste Geschöpf, das Gott geschaffen hat, der nicht von Gott gezeugt und geboren ist, wie sein Sohn, der Herr Jesus. Der Jesus ist kein geschaffenes Wesen, sondern er ist gezeugt und geboren von Gott, dem Vater, aus Gott. Aber der Feind war ein leuchtender Glanzstern. Ich werde es gleich vorlesen. Ein Fürst der Morgenröte. Und in ihm kamen die Gedanken auf, ich will genauso viel sein wie Gott. Ich will sein wie er. Und deshalb hat er auch später Adam und Eva gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Dasselbe Gift, dem ihr erlegen ist, dem er, ja, erlegen ist, kann man sagen, wollte er auch die Menschheit unterstellen. Erst wenn wir diese tiefen Linien, die von den Urvätern allen geglaubt wurden und die von den wahren Gläubigen aller Prägungen, weil das Wort Gottes es sagt, geglaubt werden, die aber der moderne Mensch nicht mehr wissen will, diese Linien enthüllen uns das Entstehen des Bösen in der Welt. Deshalb nicht ein Neuling, dass es ihm nicht geht mit dem Teufel, der sich aufbläht, großmütig, großzügig, allzu gewaltig in seinen Forderungen wird und dadurch dem Gerichte verfällt. Aber ehe ich nun auf diesen Fall Satans eingehe, muss ich etwas sagen, was wir auch vielfach verloren haben. Man redet von dem Sechstage oder von dem Schöpfungswerk. Das Sechstagewerk war kein Schöpfungswerk. Das war ein Wiederherstellungswerk. Und zwar ein notdürftiges, ein kosmisches. Kosmisch heißt geschmückt oder schön gemacht oder ordentlich gemacht. Kosmetik zum Beispiel. Ein kosmisches Werk, und das will ich euch zuerst sagen. Meine Freunde, wenn wir den ersten Vers der Bibel lesen, und damit könnten wir viele interessante Verse des Gotteswortes vergleichen, dann lesen wir Folgendes. Im Anfang, das heißt wörtlich, im Haupt, oder Anfang oder Haupt, Bereshit Bara, so heißt es im Hebräischen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Punkt. Diese Originalschöpfung Gottes war sehr gut, strahlend, herrlich, vollkommen. Aber sie blieb es nicht. Denn schon der nächste Vers sagt, um die Erde, und dann kommt ein Wort, das kann man übersetzen mit war oder mit ward oder wurde. Und die Erde wurde, und jetzt sage ich mal das hebräische Wort, das ihr alle kennt, tohu wabohu, das heißt Wüste und leer. Die war nicht Wüste und leer, sondern sie ward Wüste und leer. Ich werde das nachher biblisch belegen und beweisen. Die Erde war Wüste und leer. Ja, wie ist die Erde Wüste und leer geworden? Wenn sie Gott so schön geschaffen hat, ist das möglich? Ich will dazu lesen, was in Hiob 38, 4 bis 7 steht. Damit ihr seht, dass diese Original- oder Urschöpfung oder diese allererste Schöpfung etwas war, was begleitet wurde von dem Jubel aller Heere des Himmels, von dem Jauchzen aller Engelfürsten, während heute die stärksten Engelfürsten gegeneinander kämpfen. Satan, der Allerstärkste, kämpft gegen Michael, den Repräsentanten und Vertreter Gottes. Denn Michael heißt, wer ist wie Gott. Heute sind die Engelfürsten ein Drittel gefallen, zwei Drittel noch geblieben in ihrem Lichte. Und dann gibt es unter den Engelfürsten Auseinandersetzungen, weil jedes Volk, es gibt 70 Völker nach der Schrift, seinen Engelfürst hat. Und die schließen entweder Bündnisse miteinander oder gegeneinander und dadurch entsteht die Weltpolitik. Die geht aus von den Engelfürsten des Himmels. Und einer der stärksten, Gabriel, der sagt einmal zu Daniel, euer Fürst, euer Engelfürst, nämlich der Engelfürst Israels, das ist der Michael. Früher hat man gemeint, der Michael wäre der Engelfürst Deutschlands. Und daher kommt auch das Wort der deutsche Michel. Kommt daher. Aber er ist nicht der Engelfürst Deutschlands. Deutschland hat einen anderen Engelfürsten. Jedes Volk hat seinen Engelfürsten. Die kämpfen gegeneinander. Das ist das Bild der Schrift. Das wird natürlich von den modernen Menschen abgelehnt, denn die sagen, wir sind in die Unendlichkeiten geflogen. Das ist gar nicht wahr. Die sind ein ganz kleines Stückchen hochgeflogen und haben nichts gesehen von Engeln und nichts gesehen von einem lieben Gott. Also gibt es das nicht. Meine Freunde, wir, die wir das Wort Gottes in Händen und im Herzen haben, denen ist Gott anvertraut, haben das heilige Vorrecht und haben die heilige Pflicht, diesem Wort zu glauben, in jedem Wort, das geschrieben steht. Ob wir alles verstehen oder nicht, wir werden nur wenig verstehen. Aber das Wenige, was wir verstehen, macht unser Herz, unser Leben so froh, so neu, so klar, so leuchtend, so glückselig für alle die, die dieses Wort erfasst, erlebt haben und als Nahrung haben. Also noch einmal, ich will als Beleg für die Urweltschöpfung in Licht, Herrlichkeit und Glanz, die erst Tohu Bohu, das heißt umgestürzt und ohne Leben, heißt das. Und das ist sehr interessant, einmal dieses Wort durch die ganze Bibel zu verfolgen. Da sieht man, die Erde war nicht als Tohu Bohu geschaffen, steht geschrieben im Propheten Jesajas. Sie war herrlich geschaffen, aber sie wurde Tohu Bohu. Und dafür jetzt einige Schriftbelege. Denn bei so großen, gewaltigen Themen, da kann nicht die sogenannte Wissenschaft mitreden. Die weiß das nicht. Aber die Schrift gilt. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, haben wir vorhin miteinander gesungen. Worauf soll der Glaube ruhen? Ich lese also noch einmal gesagt, Hiob 38, Vers 4 bis 7. Hiob 38, 4, 7. Da steht Folgendes geschrieben. Wo warst du, sagt Gott zum Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Tue es gut, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie Messschnur gezogen? In was wurde ihren Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten, nicht gegeneinander stritten, wie das heute der Fall ist in den Lufthimmeln, sondern sie haben miteinander gejubelt und alle Söhne Gottes, alle Bnei Elohim steht da, das heißt die Gottessöhne, die Engelfürsten, als die jauchzten. Wir haben also hier von vielen, vielen Beweisen nur einen genannt, nämlich, dass bei der Schöpfung der Erde alle Morgensterne jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Und die Menschen, was haben die gemacht, als Gott die Erde gründete? Die haben noch gar nicht gelebt, denn die Erde war ja ihr Wohnort. Die waren noch gar nicht da. Aber die Engel, die waren da. Deshalb sind die Engel der ältere Bruder. Und die Menschheit ist der jüngere Bruder nach Gottes Gedanken. Aber es gibt wunderbare Hinweise, dass einmal der jüngere Bruder über den älteren Bruder erhöht wird. Dass die Menschheit einmal gestellt wird über die Engel- und Geisterwelt. Das steht geschrieben. Das darf man gar nicht jedem sagen. Das betrachten die als einen Größenwahn, als eine Schwärmerei. Und doch redet die Schrift sehr klar und sehr deutlich davon. Für den, der Zeit und Liebe hat für das Wort Gottes, für unsere Bibel. Halten wir als erstes fest, als Gott die Erde gründete, jauchzten alle Gottes Söhne, alle Engelfürsten und jubelten und freuten sich. Das war ein Freuden- und Lichtsagen. Die Erde ist als lichtvoll geschaffen, denn alles, was aus Gott kommt, ist Licht. Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. Und wenn keine Finsternis in ihm ist, dann kann auch keine Finsternis aus ihm herauskommen. So möglich. Deshalb ist die Urschöpfung nach vielen Stellen, ich habe jetzt schon drei genannt, eine Lichtschöpfung, strahlend und glänzend und herrlich. Nun trat eine Katastrophe ein. Und diese Katastrophe wird in die wenigen Worte gefasst, in dem zweiten Vers der Bibel. Und die Erde wurde wüst und leer. Finsternis schwebte brütend. Schwebte brütend über der Tiefe. Und der Geist Gottes brütete über den Wassern. Das sind gewaltige Dinge. Das kann nur der Geist Gottes beschreiben. Denn da hat kein Mensch gelebt, der Moses nicht und auch sonst keiner. Und kein Engelfürst hatte das Recht, diese Darstellung zu geben. Das hat Gott selbst getan in seinem Wort durch den Heiligen Geist. Und dabei bleiben wir, Geschwister, zwei Dinge werden in den vor uns liegenden Endzeiten oder in der Endzeit entscheidend sein. Erstens unsere Stellung zum Wort Gottes. Und zweitens, unsere Stellung zum Sohn Gottes, Jesus. Das muss klar sein. Wo unsere Stellung zum Wort Gottes und zum Sohn Gottes nicht recht ist, dann ist kein gesundes, normales, kraftvolles, Welt- und Sünde überwindendes Siegesleben möglich. Glaubt mir, es ist so. Wenn man das Wort Gottes aufgibt, gibt man auch bald die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes auf. Das heißt auf Deutsch, wer nicht mehr in der Bibel liest, kann auch nicht mehr beten. Und in diesem Prozess, dass die Masse der Bekenner, die Kirchen, Gemeinschaften, Freikirchen, Brüderkreisen, lau wird und dass nur die ein brennendes Herz haben, an der Bibel festhalten und an ihrem Heiland festhalten und er ihnen alles wird, daran erkennt man auch, es geht dem Ende zu. Also noch einmal, am Anfang oder im Anfang oder im Sohne schuf Gott die Himmel und die Erde wurde wüste und leer. War ungestülpt, alles Leben ertönt und es war ein Trümmerhaufen da, wie wenn ein Haus einen Volltreffer bekommt. Und dann begann das, was man das Sechstagewerk nennt. Nun kam Gott und schied. Gott schied. Und die Wasser oben und die Wasser unten. Die Wasser unten und dem Land. Und das Feste und so weiter. Er schied. So wie bei einem Trümmerhaufen. Da holt man hier die Holzstücke her, die noch übrig sind, vom Häuschen. Und auf der anderen Seite holt man die Steine oder die Metallstücke und baut sich daraus notdürftig eine Baracke oder einen Keller oder irgendetwas, wo man lebt. Ich habe in den Jahren 5, 46, 47 in solchen Kellern gewohnt. Ich habe zum Beispiel mal in Hamburg in einem Keller gewohnt, unter der Kirche, wo man in der Kirche, in der Mitte der Kirche, eine Klappe hoch und kletterte runter in den Keller und da haben wir gewohnt. Der Prediger Dr. Leitner damals und ich. Freunde, das ist die biblische Schau, wie ich sie sage. Ich sage euch diese biblische Schau aufgrund des Wortes Gottes. Und dazu will ich euch jetzt einiges vorlesen. Gott gefällt es wohl, nicht nur direkte Aussagen zu sagen, zum Beispiel wie in dem ersten Wort heute Abend, der Satan hat mich aufgebläht und ist dadurch ins Gericht gestürzt worden. Das war die Entstehungsstunde der Sünde. Sondern es gefällt Gott wohl, auch in Bildern, in Symbolen, nennt man das Sinnbildern, zu sprechen oder in Gleichnissen zu sprechen, um es für die zu verbergen, die es nicht wissen sollen, und es denen zu enthüllen, die berufen sind, die ganze tiefe göttliche Wahrheit hineinschauen zu dürfen. Ich gebe das als Vorbemerkung deshalb, weil ich jetzt ein oder zwei Dinge vorlesen möchte aus der Schrift, die uns diesen Fall Satans, von dem Paulus schreibt, in 1. Timotheus 3, Vers 6, näher beschreiben. Das sind Dinge viel gewaltiger als das, was die Welt in ihrem Schrifttum zu bieten hat. Und wo die Welt gewaltige Literatur geschaffen hat, da hat sie ihre tiefsten Gedanken und ihre gewaltigsten Dinge entliehen aus der Bibel. Goethes Faust, Dante, Dante Alighieri und auch Shakespeare, die haben ihre stärksten Gedanken entlehnt, man könnte beinahe sagen gestohlen aus der Bibel. Denn die Bibel ist in der Wucht, in der Größe, in der Wahrheit, in der Echtheit, in der Kraft und in der erlösenden Liebe ihrer Gedanken größer als irgendetwas, was aus dem Menschengeist geflossen ist, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist. Das hat Gott bereitet. Jawohl, das hat er bereitet. Denen, die ihn lieben, denen, die ihn lieben, gehört dieser ganze Reichtum. Ich will nun also euch vorlesen aus Hesekiel 28 ein paar Verse. Und ihr werdet mich gleich verstehen. Hesekiel 28 lese ich Vers 1 bis 9. Und da heißt es: Das Wort des Herrn geschah zu mir: Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus. So spricht der Herr Jehova, Jahweh, der Herr. Weil dein Herz sich erhebt und du sprichst: Ich bin ein Gott. Ich sitze auf dem Gottessitze im Herzen der Meere. Dass du doch ein Mensch bist und nicht Gott und hegst den Sinn wie den Sinn eines Gottes. Siehe, du bist weiser als Daniel. Nichts Verborgenes ist da für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben, hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit und deinem Handeln hat sich dein Reichtum gewährt. Und dein Herz hat sich wegen deines Reichtums erhoben. Hier wird die Erz- und Ursünde geschildert, das ist der Hochmut. Der Hochmut, der Gott gleich sein will, der gewissermaßen Gott entthronen will, ist die Wurzel und Quelle alles Bösen. Wenn wir das festhalten, da brauchen wir uns von der Psychologie und von der Theologie und von allen möglichen Wahrheiten und Weisheiten und Philosophiesystemen, brauchen wir uns gar nicht irre machen zu lassen. Wir glauben einfach nicht, was geschrieben steht. Und sagen: Herr Jesus, ich verstehe nicht alles, aber ich glaube an dein Wort. Ich glaube an dein Wort. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Das ist unser Fundament. Wenn wir nicht mehr auf unserem Fundament stehen, meine Brüder und Schwestern, sind wir verlorene Leute. Nun will ich weiterlesen. Dieser König von Tyrus ist ein Vorbild oder ein Abbild oder ein Nachbild, wie wir wollen, von Satan und seinem Sturz. Das werde ich euch nachher noch einmal beweisen, dass auch der König von Babel ein Vorbild und Nachbild von Satan und seinem Sturz ist. Und so lässt uns Gott durch die Bilder, durch das irdische Geschehen, lässt er uns hineinschauen in das himmlische Geschehen, denn alles Vergängliche, was auf Erden ist, ist alles vergänglich. Ist nur ein Gleichnis, ist nur ein Hinweis, ist nur ein Abbild auf das himmlische Geschehen. Und der Glaube nimmt an dem sichtbaren, äußeren, irdischen, die himmlischen Ereignisse wahr. Das ist die Methode Gottes. Eine Torheit den Toren, aber eine verborgene Weisheit für die Gläubigen. Ich will euch nun beweisen, dass dieser König von Tyrus auf der einen Seite ein Mann war, es war ein König von Tyrus und irgendein anderer König und Machthaber, aber er war ein Vorbild, ein Abbild, und deshalb wird hier seine Geschichte so genau geschildert. Ich will weiterlesen. Ich lese von Vers 12 ab. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr Jehova. Der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit, du warst in Eden, dem Garten Gottes, allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis und Topasen, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburinen erklang und so weiter. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Ein Cherub ist ein Engelfürst. Die Cherubim, oder wie man auch sagt, die Cherubinen, aber es heißt die Cherubim und die Seraphim, das sind Engelfürsten. Du warst ein Engelfürst. Du warst ein Engelfürst. Und zwar ein schirmender Engelfürst. Du hast die Schirmherrschaft gehabt und warst gesalbt. Das heißt, Gott hat dich dazu gemacht, durch besondere Begnadung. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge. Das ist nicht der Berg Zion. Das ist ein anderer heiliger Berg. Und wandeltest inmitten feuriger Steine. Die feurigen Steine, das sind Engel. Menschen werden immer dargestellt durch Holz oder Stroh oder Gras. Aber Felsen sind Bilder für Engel und Geister und Mächte. Feurige Steine, das sind die ungefallenen Engel. Und die Toten, die kalten Steine, das sind die gefallenen Engel, die Dämonen. Wenn ihr euch diesen Schlüssel merkt, werdet ihr viele Stellen der Schrift wunderbarerweise in ihrer tiefen Bedeutung begreifen können. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Vollkommen an Schönheit und so weiter. Bis Unrecht an dir gefunden wurde. Dein Inneres wurde mit Gewalttat erfüllt. Du hast gesündigt und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Und das sind von diesen feurigen Steinen und dieser heiligen Engelwelt, hat er ein Drittel mitgerissen. Lesen wir in der Offenbarung. Ein Drittel der Engel hat Satan mitgerissen in die Tiefe, ins Gericht, ins Verderben. Steht geschrieben. Ich lese ein Stück weiter. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Er war ein schöner, strahlender Engelfürst. Da wurde er stolz drauf. Der Hochmut. Das ist das Zweite. Der Hochmut, der Größenwahn. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Weisheit und wegen deines Glanzes, wegen deiner Vollendung, wegen deiner Herrlichkeit. Ich habe dich zu Boden geworfen und habe dich hingegeben. Das sagt Gott zu dem, der ein Cherub war, für den der König von Tyrus nur ein kleines Vorbild war. Das war der Sturz in der Engelwelt, weil einer von den geschaffenen Wesen sich erhebt und stolz wird und deshalb vertilgt wird und ins Gericht gefällt. Hat das Gott vor Grundlegung der Welt gewusst? Jawohl, das hat er gewusst, denn es steht geschrieben, Gott ist sich aller seiner Werke bewusst vor Grundlegung der Welt und von Grundlegung der Welt an. Das hat er gewusst. Deshalb hat er diese Engelwelt geschaffen. Die Engelwelt ist etwas Erschaffenes. Sein Sohn ist ein Gezeugter und aus Gott geborener. Jetzt mache ich einen großen Sprung. Und ihr und wir und jeder von uns, der davon Herzen glaubt, ist er ein Geschaffener, dem Fleische nach, aus Ton, aus Erde, unter dem Gesetz der Sünde? Oder ist er dem Geiste nach, dem Glauben nach, von Gott gezeugt und aus Gott geboren? Was sind wir? Geschaffene in Schwachheit, Enosch, steht da im Hebräischen Enosch von Adam, oder von Gott gezeugt? Was sind wir?
Beides.
Jawohl, wir sind beides. Wir sind dem Leibe nach, dem Körper nach und der Seele nach Geschaffene und sind als Geschaffene viel geringer und elender als der unterste Engel und Dämon, der unterste Geist, der bei spiritistischen Sitzungen auftritt und der da seine dummen Sachen macht, Lavier schweben lässt durch einen Raum und Blumen von der Decke fallen lässt und lauter so Zeug. Das können die Dämonen. Das können die Dämonen. Das ist furchtbare Gewalt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit Besessenen zu tun hattet. Weiß es nicht. Ich hab's. Ich weiß etwas von der Siegeskraft des Namens Jesu, des gekreuzigten Auferstandenen, über die Mächte, die andere quälen und zugrunde richten wollen. Brüder und Schwestern, wenn man diese Innenschau sieht, aufgrund des Wortes Gottes, da erschauert man. Und hier haben wir nun den Fall Satans bekommen, gesagt bekommen, du warst ein Bild der Vollendung, du warst voll von Weisheit. Und dann heißt es im 17. Vers in Hesekiel 28, deine Weisheit ist zunichte geworden. Jetzt gebt Acht. Wir, du und ich, sind errettet. Du und ich, auf das durch uns den Fürstentümern und Gewalten in den Himmel kund werden, die mannigfaltige, wirklich die buntfarbige Weisheit Gottes. Heute, jetzt, in dieser Abendstunde, während deines ganzen Lebens, lernen von dir die dich beobachtenden Himmels- und Geistermächte, die Weisheit Gottes, denn die haben ihre Weisheit verloren und nun müssen sie sie wieder neu lernen und die lernen sie nicht von den hohen, ungefallenen Engelgeistern, sondern von uns, auf das durch uns, durch dich, durch mich, die Fürstentümer und Gewalten, die buntfarbige Weisheit lernen. Das liest man so ein Wort, das steht in Epheser 3, Vers 10, da liest man so ein Wort mit tiefster Ergriffenheit des Herzens. Aber ich will euch jetzt noch ein zweites Bild sagen, noch klarer, noch deutlicher, noch prägnanter, ausgedrückter, ausdrucksvoller, als das vom König von Tyrus. Zu dem Zweck schlage ich auf Jesajas 14 und lese da wenige Verse. Jesajas 14, 12 bis 14. Hier ist die Rede von dem König von Babel. Müsst man aufschlagen und jetzt vorlesen, damit ihr hört, es ist Gottes Wort, was ich euch sage. Jesajas 14 von ich will mal Vers 9 lesen. Das Totenreich drunten, unter unseren Füßen ist ein Totenreich. Das Totenreich drunten, der Himmel ist droben, das Totenreich ist drunten. Das Totenreich drunten ist in Bewegung wegen dir, du König von Babel. Deiner Ankunft entgegen, du bist jetzt gestorben, du kommst jetzt auch ins Totenreich, du König von Babel. Und da unten im Totenreich, da entsteht Unruhe. Das sind welche, die sind dahingestreckt in einem schlaf- und traumähnlichen Zustand. Aber die werden alle Augenblick aufgeschreckt, aufgeweckt. Und dann unterhalten sie sich über das, was da passiert in dem Totenreich. Da passieren Dinge. Ja, kann ein Mensch, der auf der Erde wohnt, wie du und ich, können wir dann wissen, was da unten im Totenreich vorgeht? Natürlich können wir es wissen, wenn wir glauben, was geschrieben steht. Wenn wir das allerdings nicht glauben, dann können wir es nicht wissen. Sagen wir, kann kein Mensch wissen. Nein, Mensch kann es nicht wissen, aber Gott weiß es. Und Gott hat es durch sein Wort denen anvertraut, die ihn, seinen Sohn und sein Wort lieben, denen hat er es anvertraut. Deshalb dürft ihr das wissen. Und nun lese ich vor, was da los ist. Das Totenreich unten ist in Bewegung, um deinetwillen. Jesaja 14, Vers 9. Ja, deiner Ankunft entgegen, er stört deinetwegen die Schatten auf, die Mächtigen der Erde. Sie alle heben an und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden wie wir, du bist uns gleich geworden. In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen. Maden sind unter dir gebettet, Würmer sind deine Decke. Wie bist du, bitte hört jetzt auf jedes Wort, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Der war also im Himmel und ist da runtergefallen. Du bist da runtergefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Zur Erde gefällt, du Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes. Sterne sind Engel. Steht geschrieben, in der Offenbarung. Hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen. Auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Der Norden, das sind die Versammlungsräume der Dämonen. Steht an vielen Stellen der Schrift. Lest mal alle Stellen nach über den Norden. Ihr werdet staunen, was sich für euch für ein gewaltiges Bild auftut, von dem die sogenannte Weisheit und Wissenschaft dieser Welt nichts weiß. Wir erklären das alles für Märchen, für Mythen, für Sagen, für unwahre Dinge. Für uns ist es Gottes Wort, denn wir reden von wie vielen Worten, die aus dem Wort Gottes, aus dem Mund Gottes hervorgehen. Von wie vielen Worten reden wir? Jawohl, von jedem Wort. Auch von diesem Wort leben wir mit unser Glaubensleben, unser Geistesleben, entzündet, gestärkt, erwarnt, ermuntert. Du sprachst, ich will mich erheben und will hinaufsteigen über die Stelle Gottes. Machen die Russen, Amerikaner jetzt auch. Sind noch nicht ganz so weit, sind noch nicht mal auf dem Mond. Aber sie kommen drauf. Die kommen auf den Mond. Verlasst euch drauf. Denn es steht geschrieben, von nun an nach Babel, dem Gericht, nach der Überschwemmung und so weiter und so weiter. Von nun an soll euch alles gelingen, was ihr zu tun ersinnet, sagt Gott. Und deshalb erwarten wir das. Die werden dahin aufkommen. Sie werden hinaufkommen, wir werden Krieg führen gegen die Sterne. Das lesen wir auch in der Schrift. Brüder und Schwestern, lest gründlicher eure Bibel. Lest gründlicher eure Bibel. Der heutige Mensch, der hat ja keine Zeit mehr. Ich habe neulich mal einem gesagt, Sie sollten mal gründlich die Bibel lesen. Sagt er, was? Die Bibel lesen? Ich bin froh, wenn ich mal Bildzeitung gelesen habe. Ach ja, eine Bildungszeitung. Ja, da kann er nicht viel lernen von göttlichen Dingen in der Bildzeitung. Ich schaffe mir es ja auch manchmal, wenn ich unterwegs bin. Steht alles drin. Aber ich verlange nie eine Bildzeitung. Ich verlange immer eine Bildungszeitung. Ja, ich habe schief angeguckt. Ja, das nur nebenbei. Also noch einmal. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhe. Will mich gleich machen dem Höchsten. Hört ihr es? Gleich machen dem Höchsten. Sei wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Sagte er zu Adam und Eva. Und er selbst hat erst gesagt, ich will mich gleich machen, dem Höchsten. Das ist die Ur- und Erzünde, dass der Mensch sich nicht demütigen will, wird gewaltig an Gottes. Und der Gottes Volk und Gottes Sohn und Gottes Heiligen Geist. Das ist die Erzählung. Und im Augenblick, wo ein Mensch sich demütig und beugt und sagt, oh Herr, hier kommt ein Sünder her, der gern uns löst, gell, selig wäre, in dem Augenblick beginnt seine Errettung, seine Seligkeit. Wenn er den Mut hat, sich in seinem Hochmut, der von Natur aus allen Menschen eingepflanzt ist, sich von diesem Hochmut, Gott weiß, wo hoch wir, sich demütig, da kommt das Heil. Ich denke, es ist hier niemand in unserer Mitte heute Abend, in diesem Kreis, der sagt, ja, ich will auch Gott sein. Wer ist Gott? Ich bin wie Gott. Und Gott außerhalb von mir gibt es nicht. Ich bin mein eigener Gott. Ich glaube nicht, dass einer hier ist. Und wenn einer hier wäre, dass er eines anderen überzeugt würde. In München habe ich erlebt, im Deutschen Museum, dass Leute schimpften, die Tür zuknallten und Revolverschuss abgaben, als sie diese Botschaft hörten und verschwanden. Ja. Aber das ist hier nicht der Fall, bei den frommen Schwaben. Und sowas nicht vor. Ja. Ja, ich will jetzt weiterlesen und will euch zeigen, wie dieser Fall geschah. Also du hast gesagt, ich will mich gleich machen, mein Höchsten. Doch in den Scheol oder ins Totenreich wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Es gibt also dort unten Gruben, es gibt tiefere Gruben und es gibt tiefste Gruben. Und die gefallenen Engel und Geisterwelten, die kommen unter, nicht ihn, sondern unter die tiefsten Gruben. Das sagt Gottes Wort. Das glauben wir. Ob wir uns das vorstellen können, das spielt gar keine Rolle. Wir glauben, was geschrieben steht. Du, der du Gott gleich sein wolltest, wirst hinabgestürzt in die tiefste Grube. Die, die sehen, betrachten dich, schauen dich an. Also die anderen, die in der Grube sind, schauen dich an, wenn du da hinabgestürzt wirst. Ist das der Mann, der die Erde beben machte, Königreiche erschütterte, den Erdkreis der Wüste gleich machte, die Städte niederriss, die Gefangenen nicht in die Heimat entließ? Ist das der Mann, der Chinggis Khan, der Napoleon, der Adolf Hitler? Ist das der Mann? Ja, das waren lauter solche Männer. Die sind all da drunten, in der tiefsten Gruppe. Wir werden einmal hineingehen und denen sagen, dass auch sie frei werden sollen, dass das Opfer von Golgatha, das wird einer der Ewigkeitsdienste der Gemeinde sein. Auch das sagt die Schrift. Meine Freunde, was ist doch die Schau, die Spannweite, die Wucht und Gewalt dessen, was Gottes Wort uns sagt, unendlich größer, als was so die Menschen sich als Religion zusammenzimmern. Und der eine hat das Steckenpferdchen und der andere hat das Steckenpferdchen. Wir haben Christus und Christus hat uns. Wir haben sein Wort und wir glauben sein Wort. Und wir wissen und leben von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Aber ich will dir weiterlesen. Bist du der Mann? Du bist hingeworfen wie ein vom Schwert gespurter. Du bist wie ein zugrunde gerichteter und so weiter und so weiter. Hier wird der König von Babel genannt, aber im Hintergrunde die Gestalt Satans. Denn der König von Babel, der war niemals im Himmel hinaufgefahren. Niemals. Der war hier unten auf Erden, aber der war zum Himmel hinaufgefahren. Und der hat den Plan gehabt, sich Gott gleich zu machen. Meine Freunde, die dadurch, durch diesen Sturz Satans, dass dieser große, leuchtende Engelfürst verfinsterte, heute ist er der Fürst der Finsternis, und die er mit sich gezogen hat, das Drittel der Engel, die sind alle verfinstert, während die anderen die Lichtsengel sind. Nun versteht ihr vielleicht das Wort derer, die bei uns sind. Das sind die Lichtsengel. Oh, unter der Führung Michaels und Gabriels und tiefstens und zuletzt unter der Herrschaft Jesu und Gottes selber. Derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei denen sind, die draußen sind, und den Sündern, den Gottlosen. Die haben nur ein Drittel. Ein verfinstertes Drittel der Engel und Geisterfürsten haben die, und die können ihnen nicht helfen. diese Dämonen. Die helfen ihnen nicht. Aber unser Gott und Vater, der ist viel, viel stärker. Und unser Herr ist gräulicher. Und wenn ihr das wisst, und wenn ihr das glaubt, unser Herr ist gräulicher. Und wenn ihr das wisst, und wenn ihr das glaubt, und wenn ihr das, jetzt komme ich in praktische, seelsorgerliche Dinge, wenn ein Dämon auf dich zutreten, dir sogar sich sichtbar machen dürfte, das gibt es, und du würdest im Namen Jesu ihm das vorhalten, was du heute Abend lernen kannst. Jesus ist Sieger, der hat alle Macht und alle Gewalt und alle Herrschaft besiegt auf Golgatha. Und wer das glaubt und in diesen Sieg sich hineinwirft, der ist errettet. Wer das tut, der hat Vollmacht und kann den gebieten, zu schweigen und zu weichen. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen, die ich selbst erlebt habe. Das will ich nicht tun. Will ich nicht tun. Bei einigen könnte ich euch nicht zumuten, das zu glauben, aber es ist wahr. Ich könnte euch erzählen aus der Kirchengeschichte und Weltgeschichte. Ich könnte euch erzählen aus der Bibel selbst, wo Menschen zusammenprallen mit dieser Macht der Finsternis. Und wenn ihr Leben nicht in Ordnung ist, wie sie dann geschlagen werden, in die Kleider abgerissen bekommen und verwundet fliehen. Die sieben Söhne des Kevas und so weiter. Steht alles in der Bibel. In diesem unbekannten Buch. In diesem unbekannten Buch. Brüder und Schwestern, dass ihr sie viel fleißiger lesen sollt. Langsam, Satz für Satz, glauben. Das ist der zweite Punkt. Und dadurch entstand das, was die Schrift nennt, das Tohuwabohu. Gott hat nicht ein Tohuwabohu erschaffen, sondern das ist geworden. Und das will ich euch beweisen mit einem Gotteswort. Ich hüte mich, etwas anderes zu sagen als Gottes Wort. Ich habe aber auch keine Angst, das ganze klare Gotteswort zu bezeugen. Und stünde ich allein auf dem Plan, heißt in meinem Lied. Bruder und Schwester, wahre es, die ganze Fülle der Bibel zu glauben. Und du wirst den ganzen Reichtum Gottes und Christi empfangen und erleben. Ich will also jetzt einen Beweis liefern, dass die Erde nicht geschaffen ist als Tohuwabohu. Dass sie also nicht von Anfang an ein Tohuwabohu, ein Durcheinander, eine Trümmerstätte war, sondern wurde. Indem ich euch vorlese, was geschrieben steht, Jesajas 45, 18. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Und wer das noch nicht zu fassen vermag, der lasse es ruhig liegen. Aber beginne einmal gründlich, seine Bibel zu lesen und vorne bis hinten. Anfangend mit dem Neuen Testament. Dann das Alte. Jesaja 45, 18 steht geschrieben. Der so spricht, Jahwe, oder Jehova, oder der Herr, der die Himmel geschaffen, er ist edel, das heißt der Starke, über alles Verfügende, alles Lenkende und alles Leitende Gott. Der Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat, er hat sie bereitet, nicht als ein Tohu oder ein Durcheinander, ein Tohuwabohu, hat er sie geschaffen. Um bewohnt zu werden, hat er sie geschaffen. Nicht als ein Tohuwabohu. Hier steht ganz klar, nicht als ein Tohuwabohu hat er sie geschaffen. Und wir haben in der ersten Stelle, ich komme zum zweiten Mal jetzt zurück auf die erstverlesene Stelle, der Satan hat sich erhoben, aufgebläht und ist ins Gericht gefallen. Und daher kommen diese Zustände. Aber ihr werdet sagen, warum hat denn Gott das gemacht? Hat er ja nicht die Kraft, das zu verhüten? Natürlich hat er ja die Kraft. Und nun sage ich euch noch ein paar Wahrheiten, die die Gläubigen wissen müssen, ohne die wir in die Schwermut, in die Angst, in die Sinnlosigkeit unseres Lebens kommen. Eine Belastung und sagen, hat alles gar keinen Zweck, warum bin ich geboren? Ich mache mein Leben endlos, ja alles sinnlos und wertlos. Nein, Bruder und Schwester, dahin darfst du nicht kommen. Du darfst vielmehr in eine strahlende Gewissheit kommen. Gott wird aus diesem Tohuwabohu, aus diesem Durcheinander, wird er, wie er verheißt hat, etwas viel Schöneres, Herrlicheres machen, als die erste Schöpfung war. Denn das Ende einer Sache, steht geschrieben im Buch der Sprüche, ist herrlicher, größer, besser und schöner als der Anfang einer Sache. Die Welt, die einmal sein wird, wird viel herrlicher und strahlender, vollkommener, beglückender sein als die Welt, die sündlose Welt, die einmal war. Wenn, jetzt will ich mal von Satans Macht absehen, nur von Adam sprechen. Wenn Adam und seine Frau, die Chava oder Eva auf Deutsch, so geblieben wäre in ihrem Zustand und nicht gefallen wäre, dann würden die nur heute in einem Paradies spazieren gehen und Äpfel und Trauben und die köstlichsten Früchte essen und glückselig sein und Gott lob singen und preisen und könnten sich unterhalten mit Gott und seinem Sohn. Sie könnten hinauffallen durch die Himmel und hinab in die Meere und herrschen über alle Tiere des Feldes. Denn diese Macht haben sie bekommen nach 1. Mose 1,26 und nach Psalm 8, Vers 3 bis 8. Diese Macht haben sie bekommen. Der Urmensch, ehe er gespalten wurde in Adam und Eva, ehe seine Hälfte, wie das Wort im Hebräischen heißt, oder Rippe, kann man es auch übersetzen, herausgenommen wurde, dieser Mensch war eine Einheit. Und dann, warum und wieso, kann ich jetzt nicht erklären. Das ist, wird zu weit führen, eine Zeit wird nicht reichen. Dann nahm Gott die Hälfte heraus, weil er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Als der Mensch als Einheit geschaffen hatte, da sagte Gott, sehr gut, der Mensch war sehr gut. Und dann, durch gewisse Vorgänge, die auch bewirkt waren, durch die Lust, durch Satan, durch die Zweigeschlechtlichkeit der Tiere, die Tiere waren geschaffen in zwei Geschlechtern. Der Mensch war geschaffen als einer. Denn Gott ist einer und in Gott ist das mütterliche Prinzip. Denn wir sind aus Gott geboren. Und Gott ist unser Vater, denn er hat uns gezeugt durch seinen Heiligen Geist, durch den Samen des Wortes Gottes. Was sind das für Dinge? Was sind das für Dinge? Also noch einmal, wenn Adam nicht gefallen wäre, dann wäre die Welt ein Paradies. Dann wären keine Stürme und keine Polarzonen, wo alles gefroren ist. Dann wären keine Missernten. Dann brauchte sich der Mensch gar nicht abzuquälen. Sie wäre ein Eden mit den köstlichsten Früchten. Ihr würdet sagen, ach, das wäre herrlich. Kein Tod, kein Schmerz, keine Krankheit, kein Leid, Freuden und Freude und Wonne. Ach, warum hat er auch so Sachen gemacht, der Adam und Eva? Was sollen wir jetzt das austunken, was die da gemacht haben? Und wie all diese Einwände der Gottlosen und der Frommen heißen mögen. Ein Glück, dass Adam gefallen ist. Ein Glück, dass Gott die Schuld und die Not und die Angst und den Tod und die Sünde eindringen ließ in diese Welt. Das hat er ja alles vorher gewusst. Er hat aber auch gewusst, höre, welch einen Ausgang es nehmen wird und dass die neue Welt unendlich schöner, größer und herrlicher sein wird. Es hätte nie eine Gemeinde gegeben, es hätte nie ein Volk Israel gegeben, das über die anderen Völker erhöht ist, das von den anderen Völkern gequält wird, das unter alle Völker zerstreut wird, das aber am Ende der Zeiten aus allen Völkern gesammelt wird und wieder ein Volk sein wird. Und dann nach gewissen Dingen durch tiefe Drangsale gehen, errettet wird und zum Königreichsvolk wird und nicht mehr der Schwanz der Völker, sondern das Haupt der Völker sein wird. All diese wunderbaren Dinge, in denen wir jetzt drinstehen, zitternd, bebend, halb blind, unwissend, diese Dinge wären alle nicht gewesen. Aber durch die Erneuerung wird alles schöner, größer, herrlicher und wunderbar. Und deshalb hat nun Gott dieses Tohuwabohu zunächst geordnet. Und dieses Geordnete heißt Kosmos. Und wir leben jetzt Kosmos heißt das Geschmückte. Wir leben jetzt in diesem Kosmos drin. Im Kosmos habt ihr Angst. Ihr habt alle Angst. Jeder Mensch hat Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und wenn ihr in eurer Angst den Namen Jesu anruft, euer Herz ihm gebt, euch an ihn klammert, in ihm euch bergt und versteckt, dann werdet ihr keine Angst mehr haben. Dann werdet ihr bereit sein, euch für Christus foltern zu lassen, wie unser guter Wurmbrand. Jawohl, so Leute wie er gibt es heute viele, viele, nur haben sie nicht diese aufsehenerregenden Erlebnisse. Viele, die um Christi willen zu Tod gequält wurden und noch zu Tod gequält werden, gibt es viel mehr als ihr an. Aber die tragen eine solche innere Glückseligkeit in sich, dass sie das äußere Leben längst überwunden haben. All ihren Besitz, all ihre Gesundheit, all ihren Reichtum, alles haben sie dran gegeben. Um Jesu willen, solche Leute gibt es. Und so, das ist die Gemeinde, das ist die echte und die wahre Gemeinde. Und die steckt überall drin. Die steckt, ich kenne in der katholischen Kirche Menschen, die Priester, die haben eine Liebe zu Jesus. Das ist überwiegend, das ist unaussprechlich, das ist gar nicht nachzuempfinden. Ja, die gibt es überall. Die gibt es sogar in den, bei den Bibelforschern in den Sekten. Einzelne, die sind von Jesus erfüllt. Und ich hoffe, dass in diesem Saal eine ganze Anzahl ist, die ihr Leben dem Herrn gegeben hat und von ihm erfasst und erfüllt ist. Meine Lieben, nun fängt Gott an, das neu zu ordnen. Und da könnte ich euch jetzt eine Unmenge von Bibelstellen vorlesen, wie er das macht, wie er die Finsternis schüttelt, wie der Herr Jesus dem Meer verbindet. Feuer, Verstörung, und das Meer wird still. Wie niemand ihn wagt anzurühren, ehe seine Stunde gekommen ist, sein Opfer, sein heiliges Blut, seinen heiligen Leib auf Golgatha, für uns, für dich und für mich dahin zu gehen, hat ihn niemand antasten dürfen. Er ist da einfach mitten durch sie hindurchgegangen. 10-mal lesen wir, er entfloh, er entwich, der Jesus, weil er nicht vor Golgatha umgebracht werden wollte. Wollten ihn hinabstürzen, ein Felsen und so weiter und so weiter. Das versteht man dann. In einer inneren Klarheit und Schönheit, in einer Schau. Und das entzündet dann in uns eine solche Liebe, eine solche Dankbarkeit, eine solche Freude, dass wir von ihm erfasst und erfüllt werden. Ja, ja, das ist wunderbar. Meine Freunde, Gott hat nun einen Kosmos. Und dieser Kosmos, ist der von der Nacht beherrscht oder vom Licht? Was ist das für eine Welt? Ist das eine Welt von Finsternis oder eine Welt von Licht und Schönheit? Was meint ihr? Ja, beides hat eine Kraft, beides. Nachts ist es dunkel, nur da ist es hell. Bei jedes kleine Kind. Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es warm. Bei jedes kleine Kind. Und diese Welt ist keine vollkommene Welt. Und ist, Gott sei Dank, keine bleibende Welt. Wer von euch möchte noch 1000 Jahre auf der Welt leben? Die schüttelnde Kopf da, die Brüder. Die Jungen vielleicht, die noch nicht wissen, was das Leben alles in sich wird. Aber wenn man älter wird, dann freut man sich. Ach, heute war ein lieber, gesegneter Bruder bei mir. Ein Gottesmann, den ich ganz wenig kenne. Durch den viele, viele Menschen zum Glauben kamen. Und er sagte mir, weißt du, Adolf, ich habe solche Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das wäre mir viel besser. Aber solange es ihm nicht gefällt, mich hier zu lassen, bleibe ich hier. Ach, das ist mir durchs Herz gegangen. Jawohl, sagte ich, jawohl. Und habe ihn umarmt. Mein Freund. Diese Welt ist nicht das Letzte. Wenn diese Welt, wie sie jetzt ist, das Letzte wäre, wäre Gott der größte Zuschauer, den es gibt. Denn man hat nachgerechnet, dass von den jetzigen Bewohnern der Erde ungefähr, das haben die Amerikaner mit langen Berechnungen festgestellt, 1,5% gläubig sind, also errettet sind, Gotteskinder sind. 1,5%. Und die anderen 98,5% sind noch in der Finsternis. Ob die katholisch oder evangelisch sind oder der Organisation angehören, spielt keine Rolle, sondern ob der Einzelne sich hat von Jesus finden, ergreifen, füllen lassen mit Licht, mit Liebe und Freude. Brüder und Schwestern, streckt euch danach aus. Herr Jesus, sei mir alles, mache mich voll von dir und leer von allem anderen. Ja, da werdet ihr staunen. Das tut er. Und dann kommt nach diesem Kosmos, da geht es nicht gleich hinein in die Vollendung. Oh nein, so schnell geht das nicht. Da wird so ein Zwischenglied dazwischen geschoben, weil der Sprung oder der Schritt gar zu gewaltig wäre. So lange Beine haben wir gar nicht. Da wird das tausendjährige Reich eingeschoben für Israel. Das ist noch lange nicht das Ende. Im tausendjährigen Reich ist alles viel besser. Da steht die Erdachse gerade, da sind keine Pole mehr mit 30, 40 Kilometer dicken Eisschichten, da sind keine Stürme mehr, da sind keine bösen wilden Tiere mehr, die weiden dann beieinander. Das sind alle Wüsten verwandeln in Eden, das heißt in Paradiesesgärten. Da ist wieder so eine Art Zustand, so ähnlich wie vor der Sünde Adam, so ähnlich. Das ist tausendjährige Friedensreich. Das sind dann die große Masse, die sich gehorsam Gott. Und die wenigen Sünder, die werden dann bestraft mit dem Tod. Völlig umgekehrt. Und die große Masse ist gegen Gott. Und nur wenige Frommen. Und die werden, wenn die Zeit kommt, auch zu Tode gequält. Die Gemeinde stirbt jetzt täglich. Die Gemeinde, wir haben unsere Drangsale. Jeder auf seine Weise. Jeder hat seine Drangsale. Aber Israel hat die große Drangsale. Denn Israel wird das Königshut der Erde im tausendjährigen Reich sein. Da wird Jesus oder der Christus auf dem Thron in Jerusalem sitzen und hat einen Stellvertreter, das ist der König David. Das steht dreimal in der Schrift. In diesem Buch, in diesem unbekannten Buch. Meine Freunde, und dann nach dem tausendjährigen Reich, da bricht noch einmal alles zusammen. Denn im tausendjährigen Reich war nur eine Segnung von außen her, aber keine Erneuerung durch den Heiligen Geist. Das war nicht da. Das war nicht da. Und dann nach dem tausendjährigen Reich, da kommt noch einmal ein großer Weltenbrand. Dann bricht alles zusammen. Dieser Saal wird jedenfalls in der Drangsalzeit und im tausendjährigen Reich stehen bleiben. In der Drangsalzeit, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann werden hier vielleicht hier Schautänze sein. Vorführungen, Nacktänze oder irgendetwas in der Drangsalzeit. Im tausendjährigen Reich werden wir Loblieder betonen. Und dann, nach dem tausendjährigen Reich, für die Erde verbrennen. Und alle Himmelskörper werden verbrennt, dann wird der Tag Gottes kommen und die Himmel zerkrachen mit gewaltigem Geräusch. Es kommt nach dem tausendjährigen Reich. Und dann macht Gott alles neu. Siehe, ich mache das all zu einem noch nie dagewesenen herrlichen strahlenden Kunstwerk. Schreibe, denn diese Worte sind gewissenhaftig, steht in Offenbarung 1, 20, 24, das sagt Jesus, dem Gott alle Gewalt gegeben hat. Das ist etwas. Dann kommt erst die Erneuerung. Und dann werden die Totenreiche entleert. Dann werden die Engel, die Geisterwelten wollen bezeugen. Wir werden zeugen und erkennen, so wie wir von Gott erkannt worden sind. Das heißt, zu neuen Menschen gemacht worden, die durch den Heiligen Geist diesen Dienst, diese Aufgabe, die werden wir weiter durchführen an den Engel und Geisterwelten. Und dann an den Totenreichen bis hinein in die Kronen der Verdammnis. Auch der letzte Heiligkeit ist. Das ist Gottes Programm. Das hat er gewusst vor Grundlegung der Welt. Und alle Leiden, die wird er vergelten, erstatten, wird er gut machen, über die Maßen, über die Maßen. Deshalb, wenn du sagst, ich bin von Leben bedroht, meine Ehe ist kaputt, mein Familienleben ist verkracht, beruflich habe ich nicht getaucht, körperlich bin ich eine Ruine, wenn du das sagst. Mein Leben, ich bin betrogen, wenn es einen Gott gibt, warum hat er mich so gequält und mich so leiden lassen? So sagen viele, so sagen sogar Gläubige zeitweise. Ich weiß das. Kürzlich war irgendwo ein gesegneter Mann bei mir, der sagt, du hilf mir, ich habe ja Anfänge zu fluchen. Ein Mann, der seit Jahrzehnten im Glauben steht. Wir sind gefährdet, du und ich. Und es gilt sich an Christus zu klammern und uns dann zu merken. Aber wenn wir diese große Schau haben, wie ich eben versuchte, sie zu entwickeln, da wird es uns leichter. Da können wir glauben, danken, dann nehmen wir die Bibel, lesen sie und küssen sie und freuen uns und fassen das. Oh Gott, noch eine kurze Zeit
dann ist gewonnen, dann ist der Erde Leid in nichts zerrunden. Und dann kommt die Drangsalzzeit, sonst werden wir vorher entrückt, dann kommt das tausendjährige Reich, und dann wird das auch verwehen und zerkrachen und die Himmel zerbersten, und dann die Neuschöpfung, und die wird viel, viel schöner sein, und Sünde und Tod wird nie mehr sein. Und Gott wird deiner Sünde und meiner Sünde nie mehr gedenken. Nie mehr gedenken. Das steht viermal in der Schrift. Meine Freunde, was sind das für Aussichten? Lass dir diesen Brief schenken. Gib dein Leben dem Herrn. Sage ja zu seiner Liebe. Und du wirst erfahren, Gott ist viel größer, viel herrlicher, viel strahlender, viel vollkommener, als ich versuchte mit meinen schwachen Worten, es euch heute Abend zu sagen. Aber ich habe euch gesagt, was mein Herz bewegt, was in mir brennt und glüht und leuchtet und wie froh Jesus macht. Und deshalb, ihr Lieben, geben wir uns ganz Jesus hin. Hier ist nicht einer, der Jesus ablehnt. Bin ich überzeugt, dass keiner hier ist, der ein Feind Jesu Christi ist. Ich habe oft Feinde Christi in meinen Versammlungen, in größeren Versammlungen, in anderen Städten. Aber ich bin überzeugt, dass hier keiner ist. Hör, wer mich wider mich ist, ist für mich. Und wer nicht für mich ist, der wider mich. In diesen beiden Barrieren bewegt sich unser Glaubensleben. Es handelt sich immer um Jesus. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Halleluja! Amen.